Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über alle Aspekte von Psychiatrie im Alltag. Wir sind
Werner Höhl
und Andreas Pfeiffer. Und das hier ist heute unsere erste Folge. Und wir stellen uns natürlich logischerweise erstmal selbst vor und was wir uns überlegt haben, was wir in den nächsten, Folgen auch in diesem Podcast anbieten wollen.
Tja, wie soll man es machen? Willst du dich zuerst vorstellen?
Das kann ich machen. Also, ich bin Andreas Pfeiffer und bin von beruflich eigentlich von Anfang an Ergotherapeut geworden und das war eine relativ einfache Geschichte. Ich wusste nie, was ich werden wollte und habe dann quasi erstmal, solange man irgend machen konnte, Schule gemacht und dann Zivildienst und während des Zivildienstes bin ich auf eine Ergotherapeutin gestoßen als Kollegin und da wusste ich, das will ich auch werden. Und jetzt bin ich irgendwie schon knapp 30 Jahre, insbesondere im psychiatrischen Bereich unterwegs. Eigentlich habe ich angefangen in so einem Enthospitalisierungsprogramm der Psychiatrie und dann letztendlich auf die andere Seite gewechselt, nämlich zum Klinikalltag.
Okay, also bei mir ist ähnlich. Also
Stimmt, du hast auch Zivildienst gemacht.
Ja, auch Zivildienst gemacht. Ich habe in den 80er Jahren Psychologie in Heidelberg studiert, bin auch Psychologe und wollte damals nicht arbeitslos werden, weil es war so eine Zeit, da war man als Psychologe Taxifahrer, wollte ich nicht werden. Und dann habe ich gedacht, wäre es vielleicht eine gute Idee, als Psychologe Zivildienst zu machen. Als Zivildienstleistender stellen die dich mal ein, eher, kostet ja nichts. Und da habe ich mich in der Psychiatrie beworben und habe da in Süddeutschland gewohnt und habe dann tatsächlich in Weinsberg, habe in Heidelberg studiert. In Weinsberg habe ich eine Stelle bekommen als Zivildienstleistender Psychologe. Und da habe ich Kontakt bekommen zur Ergotherapie. Mein damaliger Chef, das war so einer der, Eduard Willis hieß er, das war einer der Urgesteine der Sozialpsychiatrie in Deutschland, einer der ersten Psychologen, der hat Ergotherapeuten gehasst.
Gute Grundlage.
Sehr gut. Und er hat auch nur eine Arbeitstherapie gehabt und da durfte auch kein Ergotherapeut arbeiten. Das waren alles Handwerker. Und so kam ich, aber da war trotzdem viele gute, moderne Sachen gemacht. Erste ausgelagerte Arbeitstherapie, erste Verträge mit Firmen, erste Vermittlung in Firmen und erste gute Vorbereitung auf das Thema Arbeit. Also man hat sich schon sehr früh in den 70er und 80er Jahren darum gekümmert, Arbeitslosigkeit bei psychisch kranken Menschen zu minimieren oder das als Thema zu betrachten, aber was gegen zu tun. Ja, das hat mich irgendwie dann nicht mehr losgelassen. Ich kam dann tatsächlich über den Zivildienst in den Job und habe dann nach dem Zivildienst mich auf eine Stelle beworben und kam dann so nach Düsseldorf und so haben wir beide uns ja eigentlich auch kennengelernt. Wir haben, kann man vielleicht auch sagen,
genau, wir kennen uns ja knapp 20 Jahre oder wahrscheinlich schon 20 Jahre.
Und wir haben viele Jahre in Düsseldorf eine große Ergotherapie geleitet, nennen wir es mal so, als Team.
Und eigentlich kann man sagen, das weiß ich ja, da wir uns so lange kennen, so das Thema Arbeit und Arbeitsrehabilitation, das ist, glaube ich, so auch ein bisschen dein eigenes Thema. Wird auch aus der Biografie dann deutlich, da hast du tatsächlich angefangen und das hat dich immer, finde ich, das war immer dein Steckenpferd, oder?
Ja, so kam ich dahin, genau. Wobei ich sagen muss, ich habe noch, bevor wir uns kennenlernten, habe ich mich beteiligt an einem Buch unseres damaligen Chefarztes, Professor Gäbel. Und da musste ich ein Ergotherapie-Kapitel schreiben, nicht Arbeitstherapie-Kapitel, Ergotherapie. Und da habe ich als einer der Ersten mich mit Modellen und Theorien befasst. Ich habe damals auch mitbekriegt, die Ergotherapie, da geht es auch um Forschung. Und Ergotherapie möchte sozusagen zu Recht natürlich auch eine wissenschaftlich fundierte Disziplin sein. Da habe ich mich auch wirklich damit befasst, was gibt es für Theorien, Konzepte, wie weit ist empirische Forschung im Bereich der Ergotherapie. Das war für mich so ein entscheidender Schritt. Ab dem Zeitpunkt wusste ich mehr als manche Ergotherapeuten über Konzepte, auch Therapietheorien damals.
Ja, man darf nicht vergessen, das ist schon 20 Jahre her. Ne?
Ja, das war in den, ist mehr als 20 Jahre her, war noch in den 90er Jahren, genau. Ja. Ja, aber dann denke ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch mich mit den nicht arbeitstherapeutischen Inhalten der Ergotherapie vertraut gemacht. Forschung war immer so ein Thema.
Genau, habe ich auch noch in Erinnerung, als ich gekommen bin, liefen so die letzten Ausläufer zu einer Studie des Kompetenznetz Schizophrenie, wo auch die Arbeitstherapie zumindest, ich glaube auch durch dein Engagement, mit irgendwie auch so einen Studienarm belegt hat, wo man auch was zur Arbeitstherapie geguckt hat. Also man sieht auch, finde ich, dass du von Anfang an auch so ein Forschungsinteresse hattest. Mhm. Und für die zeigt sich auch noch bis heute, dass ich für die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Ergotherapie Wissenschaften mit engagiert, bist Gründungsmitglied dabei gewesen. Und ich glaube, das zeichnet dich auch aus. Also tatsächlich viel für Ergotherapie, auch auf diesem evidenzbasierten und auch eigentlich eher auch auf diesem harten evidenzbasierten Blick zu haben.
Ja, also, ich denke, das ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema für die Ergotherapie, die Gleichberechtigung in der Gruppe der Berufe, die in dem Therapiegeschäft, Medizin- und Therapiegeschäft arbeiten, wenn man so die wichtigste Gruppe, das ist uns beiden klar, sind sicher die Ärzte, die so den höchsten Verdienst haben. Das
Wichtigste größte Ansehen, auch im Sinne von Mächtigste.
Die Mächtigste, genau, die die wichtigsten Entscheidungen treffen. Ja,
die Mittel verteilen. Ja,
die Ergotherapie verordnen und früher auch Psychotherapie delegiert haben, sage ich mal. Und da gibt es so eine gewisse Parallele. Auch die Psychotherapie hat sich jetzt, denke ich, vollständig emanzipiert von Medizin. Ja. Und emanzipiert sich jetzt sogar so ein bisschen von der Psychologie, wird ja ein eigenständiges Fach, was man auch selbstständig, unabhängig von der Psychologie studieren kann, als Primärstudiengang. Und die Ergotherapie emanzipiert sich auch. Und das ist meine persönlich feste Meinung, die wird sich nur dann wirklich etablieren und dann Anerkennung gewinnen, wenn sie sich an die in diesem Feld vorherrschenden Spielregeln hält und auch an die, an das, was auch im Bereich der Forschung gilt, sozusagen, wenn sie Evidenz schaffen kann. Und man auf einen Sonderweg, dass man jetzt auch eine ganz andere Vorstellung hat von Evidenz und eine ganz andere Vorstellung von Forschung, wird es vielleicht länger dauern, ne? wird es nicht so einfach und direkt gehen, sich den gleichen Platz zu erobern, wie sich vielleicht die Psychologie vor 30 Jahren auch erobert hat. In diesem ganzen Geschäft.
Ich denke, das ist naheliegend, weil wir ja wissen, dass wir in einem Wirtschaftsbereich agieren, ich sage das mal so ganz unromantisch hart, in dem die Mittel oder die Ressourcen knapp sind und man wird, das ist ja sogar im Sozialgesetzbuch festgeschrieben, diese begrenzten Mittel und Ressourcen so verteilen, wie sie die meiste Wirkung entfalten können. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Einzelmeinung, sage ich mal, sondern das ist schon was auch letztendlich die Mittelverteilung oder die Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen oder in der Gesundheitswirtschaft nicht nur jetzt schon bestimmt, sondern zukünftig bei noch knapper werdenden Ressourcen wahrscheinlich auch noch mehr bestimmen wird.
Mhm. Naja, wir wollten uns ein bisschen vorstellen.
Ja, stimmt. Wir sind schon mitten im Thema. Ja.
Also, vielleicht muss man auch dazu sagen, unsere Berufswege haben sich vor etwas mehr als 2 Jahren sind ja auseinandergegangen. Privat haben wir uns noch eher besser kennengelernt, aber beruflich bist du in den Deutschen Verband für Ergotherapie, so heißt der.
Na, heißt er nicht ganz so, aber wir ändern den Namen. Heißt der Deutsche Verband für Ergotherapeuten.
Okay. Und ich bin zu einem süddeutschen Konzern gegangen, der Berufstrainingszentren betreibt, war dort ein Jahr in einem Konzernzweig, der für die Berufstrainingszentren dieses Konzerns zuständig ist und bin jetzt seit einem Jahr Geschäftsführer des Vereins Arbeit und Integration. Das ist ein beruflicher Reha-Träger in Düsseldorf.
Den du, muss man auch sagen, historisch mitgegründet hast, finde ich, vor vielen, auch Jahrzehnten.
Ja, ja.
Und auch da weiß ich, dass das damals einen doch revolutionären Grundgedanken hatte. Heute ist es für uns schon zumindest bekannter, nämlich hinzugehen und nicht die Menschen in einem Labor zu trainieren mit ihren Arbeitsfähigkeiten oder sozialen Kompetenzen und wenn sie dann eine bestimmte Reife erreicht haben, in das richtige Leben zurückzulassen, also Train and Place, sondern damals schon ganz innovativ, auch eigentlich der internationalen Studienlage folgend, war das Konzept so gewesen, sofort zu platzieren. Die Teilnehmer waren 4 Tage in der Woche direkt an einem passenden, für sie passenden Arbeitsplatz oder angestrebten Arbeitsplatz und nur einen Tag eigentlich zur Begleitung und Training dann in der Einrichtung oder in der Maßnahme.
Stimmt, der Verein ist 1996 gegründet worden. Ich habe tatsächlich erste Befunde Anfang der 1990er Jahre gelesen. Das war so ein Schlagwort, wie so ein Schlachtruf, der auch heute noch gilt. Es soll nicht mehr gelten, erst trainieren und dann platzieren, sondern wir wollen es umdrehen. Und der neue Schlachtruf heißt dann First Place, then Train.
Also, das ist international evidenzbasiert erfolgreicher.
Ja.
Und auch bei euch. Also ich erinnere, dass ihr Präsentationen gemacht habt, was aus euren Rehabilitanten geworden ist. Und es hatte fantastische Zahlen gehabt. Man konnte es fast nicht glauben, wie hoch die Vermittlungsquote gewesen ist bei diesem ansonsten eher auch oft im Berufsleben nicht so gut zu vermittelnden Rehabilitanten.
Ja, da kann man nicht, also sagen wir so, die reine Lehre bei First Place, then Train, da gibt es mittlerweile einen manualisierten Ansatz, der nennt sich IPS-Ansatz, gibt es auch.
Da machen wir mal eine Folge zu.
Da machen wir auf jeden Fall eine Folge zu.
Also IPS-Ansatz jetzt schon vormerken.
Ist auf jeden Fall klar, gibt eine Folge. Da schweben uns auch bestimmte Personen vor, die wir hier einladen werden. Da gibt es sozusagen Vertreter einer reinen Lehre. Wir sind rein pragmatisch. Wir haben einen Punkt, das muss man an der Stelle sagen, da will ich mich jetzt nicht mit falschen Lorbeeren schmücken, einfach wichtig, weil wir insofern, wir haben fantastische Zahlen. Aber wir erfüllen nicht alle Kriterien. Und ich weiß auch nicht, ob man die reine Lehre so erfüllen kann und ob man dann wirklich diese fantastischen Zahlen erreicht. In Deutschland wird berufliche Rehabilitation, nennt sich Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben in Deutschland, wird von den Rehabilitationsträgern bezahlt. Insbesondere die Rentenversicherungsträger sind da stark im Geschäft und finanzieren diese Leistungen. Und die erfüllen ein Kriterium ganz bewusst nicht, die in der reinen Lehre sozusagen gelten. Und in der reinen Lehre gilt Zero Exclusion. Das heißt, okay, da jeder, der auch noch so krank ist und völlig man sich gar nicht vorstellen kann, dass der in einer Firma ist, darf exkludiert werden. Und in Deutschland gilt, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben müssen erfolgversprechend sein. Man braucht also eine positive Erfolgsprognose. Und in dieser Welt leben wir. Also wir schaffen nicht die Realität neu, sondern wir arbeiten mit den realen Kostenträgern in der Welt, die es gibt. Und da gilt sozusagen die positive Erfolgsprognose. Und wir haben tatsächlich nicht die kränksten Leute vom Klinikum. Wir haben schon Leute auch, die eine berufliche Krise hatten und die dann, wo man dann sagen kann...
Die haben auch eine Aussicht auf
Erfolg. Die haben eine Aussicht auf Erfolg, genau. So. Das. Und gut. Und da haben wir natürlich wirklich die... wahrscheinlich bundesweit mit die besten Zahlen, die man so haben kann.
Also
aber
können wir jetzt
haben, es ist jetzt keine Zauberei. Wir behaupten jetzt nicht aus einem superkranken Menschen, nur weil er bei uns ist, wird er jetzt total gesund und arbeitsfähig, sondern wir gucken da genau.
Gut, also können wir so einen Cliffhanger jetzt einbauen. Also können sich unsere Zuhörer jetzt schon auf die IPS-Folge freuen. Und eigentlich können wir jetzt auch noch ein bisschen was erzählen, dass das so der Stil unseres Podcasts werden soll. Wir wollen tatsächlich einmal im Monat so vielleicht so eine halbe Stunde mit einem Experten sprechen, so wie wir uns jetzt locker unterhalten und immer zu einem schon aktuellen Thema in der psychiatrischen Versorgung oder der seelischen Gesundheit. Und der Gedanke dabei ist auch immer zu gucken, dass das so ein bisschen, dass das eigentlich eine eine seriöse oder eine aktuelle, wir haben da, man nennt das so State of the Art, also dass, ja, man, ja, dass wir gucken, dass das evidenzbasiert ist und dass das auch einen wirklichen Bezug hat zum, zu dem, was im Alltag passiert. Ach, sowohl der Menschen, ja, als auch der Versorgung.
Ja, ja. Also unsere Zielgruppe sind Menschen, die psychisch kranke Menschen versorgen. Das können Ergotherapeuten sein, es können Sozialarbeiter sein, es können Psychologen sein, es können auch Ärzte sein, es können Mitarbeiter in beruflichen Reha-Einrichtungen sein, es können SPZ-Mitarbeiter sein. Einfach um up-to-date zu sein, sage ich, kann man ein Lehrbuch lesen, sicher sinnvoll, ist auch sicher sinnvoll, auf Kongresse und Tagungen zu gehen. Aber ja, wir haben ja so eine Besonderheit. Wir haben ja im Lauf unserer Berufskarriere, du bist ein paar Jahre jünger, bei dir sind es so knapp 20 Jahre, bei mir sind es ein paar Jahre mehr als 20, über 20 Jahre, da haben wir ja interessante Menschen kennengelernt, auch so ganz interessante Persönlichkeiten, Wissenschaftlerpersönlichkeiten, Ärzte, Psychologen, Therapeutenpersönlichkeiten, die sozusagen auf der Höhe der Zeit zu bestimmten Themen auch was veröffentlichen.
Und Menschen mit Krankheitserfahrung.
Auch das, genau. Und auch da Leute, die sozusagen die Entwicklung weiterbringen, die dazu ganz konkret was sagen können, die wir einfach in unserem Berufsleben kennengelernt haben. Unsere Idee ist, die zapfen wir jetzt alle mal an, die werden hier verpflichtet, die werden eingeladen, die müssen mit uns einen Kaffee trinken und sollen sich unterhalten. Und da soll es sozusagen in regelmäßiger Folge ein Interview von uns beiden, manchmal auch vielleicht nur von einem von uns beiden, und eine ganze Reihe von Personen, die dann etwas zu sagen können zu diesen interessanten Themen. Da. Und ich denke, die Nutzer können dann in lockerer Folge und auch, ich hoffe, in einem lockeren und angenehmen Gesprächsklima dann ein bisschen was erfahren zu dem ganz bestimmten spannenden Themen. Und wir achten auch immer darauf, dass jetzt nicht nur der theoretische und ja, vielleicht schwer verständliche empirische Forschungsstand anhand von Zahlen wiedergegeben wird. Nee, das ist nicht so wichtig, sondern uns ist wichtig, was bringen die das? Forschungsergebnisse für den Alltag,
genau,
für das Leben, Menschen, für den Beruf, ja, für die Freizeit. So, ja. Das ist sozusagen unser Thema. Das ist jetzt unser Anspruch, wenn wir die Leute einladen, dass es uns irgendwie gelingt, die immer runterzuholen, dass die darüber sprechen.
Und das Coole ist, wir beide haben eine Liste gemacht natürlich für unseren Podcast und wir haben sofort schon mal 14 Folgen zusammen. Das heißt, uns gehen auch mit Sicherheit die Themen und auch die Menschen so schnell nicht aus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir innerhalb der nächsten 14 Folgen weitere interessante Menschen und Themen finden, neue aktuelle Themen haben, die ist ja sehr groß. Und von daher freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge dabei sein werdet und wir dann schon das erste Interview machen.
Ja, das wäre doch gut.